So, wir machen das immer auf eine sehr unkomplizierte, direkte Art und Weise, die den Beginn der Meditation, ein Einstieg sozusagen herzustellen, wo wir uns unmittelbar auf das ausrichten, was für uns jetzt Realität ist in unserem Innern. Also nicht nur jetzt im übertragenen Sinne in unserem Innern, auch unserem Körper direkt, die physische Realität. Wie ist die Befindlichkeit in eurem Körper heute Abend hier? Fühlt ihr euch wohl? Seid ihr entspannt? Oder eben nicht, das Gegenteil davon. Und das gilt es eben festzustellen, aufzumerken, bewusst aufzumerken. Wir sprechen ja im Buddhismus sehr oft von Satipanya, dieses kleine Stichwort Sati, also für Achtsamkeit, und Panya ist für Weisheit, beziehungsweise die aktive Weisheit im Moment, die weiß, wie wir in diese Dinge reingehen, wie diese Dinge wie Meditation, was unsere Absicht ist, unsere Motivation, was wir uns vielleicht wünschen, erhoffen, was wir befürchten und so weiter. So all diese Dinge gleich zu Beginn registriert haben. Und wenn wir uns dieser Dinge bewusst sind, dann werden sie uns nicht untergründig beeinflussen, während wir dann jetzt ein bisschen mehr in die Stille gehen. Der Körper ist ein sehr wichtiges Element in dem, was wir hier tun. Nicht nur heute Abend, sondern generell. Wir sind Wesen, als Menschen sind wir Wesen, mit sehr empfindsamen Körpern ausgestattet sind, die sehr viel registrieren, sehr viel mitkriegen, auch von den Dingen, die auf einer ganz anderen Ebene passieren, auf der geistigen Ebene. Von daher also ist unser Körper ein sehr gutes Einstiegsinstrument. Bemerkt das allgemeine Energieniveau, könnte man sagen, im Körper. Da kann man manchmal vielleicht durch eine kleine Korrektur in der Haltung ein bisschen nachhelfen. Wenn man also ein bisschen abgespannt oder müde sich fühlt heute Abend, dann ein kleines bisschen mehr aufrichten, sich nicht anzulehnen an irgendetwas, sondern die eigene Energie zu mobilisieren. Das können wir, das geht durch einen Entschluss, den wir treffen. Und dann die etwaige Gefühlsniederschläge im Bereich des Körpers. Vor allen Dingen in den Bereichen, die sehr von ihrer Natur aus sehr empfindlich sind. Das ist vor allen Dingen im Bereich des Oberkörpers. Die verschiedenen Atemräume im Oberkörper. Der Bauch. Unsere Bauchregion registriert sehr viele Emotionen. Das schlägt sich dann nieder in der Qualität, der Gefühlsqualität in dieser Region. Idealerweise könnte er sehr schön weich, offen, empfänglich sein. Manchmal ist er das eben nicht. Aber eben in dieser Meditation geht es nicht nach Wunschvorstellungen, sondern wir respektieren den Status quo, also so wie die Dinge sind. Sowohl in der Bauchregion, also auch in der mittleren Region, im Solarplexusbereich, der auch eine sehr empfindliche Region ist. Den wir meist dann bemerken, wenn er irgendwie verspannt ist, angespannt ist. Wir können heute Abend unsere Aufmerksamkeit kurz in diesen Bereich lenken. Und dann auch der obere Bereich, der Bereich, wo sich unser physisches Herz befindet. Eine Region, die sehr resonanzfähig ist, sehr viel Dynamik besitzt, wo wir ja auch, wenn wir das Herz jetzt im übertragenen Sinne, das Chitta im buddhistischen Jargon, wenn wir das lokalisieren wollen, dann machen wir das genau da, genau in der Region unseres physischen Herzens. Dort befindet sich das Chitta. Dieses ungemein resonanzfähige Element, was kein Ding ist, nichts Dingliches, sondern etwas, was wir spüren, was wir fühlen können. Bemerke die Bewegtheit der Atemaktivität, die durch diese verschiedenen Räume oder Resonanzräume zieht, wie sich das anfühlt, wenn der Atem sich ausbreitet nur im Oberkörper. In diesen drei Hauptatemräumen und wie es sich anfühlt, wenn der Atem euch wieder verlässt, aus diesen Räumen hinausgeht. Solarplexus und Bauchregion sich ein bisschen zusammenzieht. Ehe von ganz allein die nächste Welle kommt des Atems, die wieder frische Prana-Energie, frische Qi-Energie in euer System trägt. Und diese Prana, dieses Qi ist umso erfrischender, je bewusster wir diesen Prozess begleiten. Der Buddha sprach eben von Anapanasati, also Prana ist das Pali-Wort für Prana, dieses bekannte Sanskrit-Wort, die Bewusstheit beim Ein- und Ausatmen. Alles steht und fällt mit dieser Qualität, der Teilnahme, wie wir da Anteil nehmen an diesem so alltäglichen Prozess. Ich weiß nicht, wie viel Hunderte oder Tausende Atemzüge wir einen Tag vornehmen, beziehungsweise wie sie uns geschehen. Das ist ja etwas Unwillkürliches, ist nicht gesteuert vom Willen. Uns meist nur dann bewusst wird, wenn irgendetwas Besonderes im Gemüt, im Herz oder im Bauch oder im Solarplexus, wenn da etwas geschieht. Ist diese Bewegung, diese Bewegtheit, die durch euren Körper zieht, für euch etwas Erbauliches, Angenehmes? Oder verheddert ihr euch in irgendwelchen Widerständen oder Wunschvorstellungen, wie es zu sein hätte? Die Wunschvorstellungen sind ja eben Widerstände auf ihre eigene Art. Auch für uns ist der Fluss, die Bewegung des Atems, auch das Berührtsein durch den Atem genauso, wie er jetzt ist. Er kann gar nicht anders sein in diesem Moment. Und es ist wert, dass wir ihn so bewusst wie möglich begleiten. Und wenn wir in Fortdauer dieses Prozesses das Gefühl bekommen, dass noch mehr Platz in uns entstanden ist, dann ist das eine gute Nachricht. Wenn sich hingegen etwas zusammenzieht, kontrahiert, dass sich irgendetwas im System kontrahiert, dann sind wir vielleicht irgendwie mit dem Willen, vielleicht sogar mit dem Intellekt, dazwischen versuchen, irgendetwas zu beeinflussen. Lasst euch einfach vom Atem tragen. Lasst jegliches Steuern, verstandesmäßige Steuern beiseite. Der Atem kann euch tragen von ganz allein, ohne euer Dazutun. Und natürlich die gedankliche Aktivität, die vorhanden sein mag oder noch vorhanden sein mag, lasst sie einfach auf sich beruhen. Ist jetzt wirklich nicht der Zeitpunkt, um sich mit gedanklicher Aktivität vor allen Dingen aktiv zu beschäftigen. Und natürlich auch der Gefahr, nicht anheimzufallen, sich gegen Gedanken zu sträuben oder sie versuchen auszumerzen. Wir überlassen die gedankliche Welt sich selbst und bleiben aber in diesem sehr konkreten Fokus auf unseren Körper, unsere Atmung, auf das sich tragen lassen von der Atemenergie, die eben nicht gesteuert ist, aber natürlich auch nicht unbewusst ist, sondern sie ist getragen auch zudem von dieser Kraft des Gewahrseins, des Begleitens mit Achtsamkeit. Und das ist keine Willenskraft, sondern das ist etwas sehr, sehr Sensibles, Aufmerksames, Waches, Empfindsames. es uns mehr und mehr in die Verbindung führt mit genau diesem Prozess. Geschehen lassen, anstatt beeinflussen oder gar kontrollieren. Geschehen lassen, so wie es unser Atem in diesem Moment, zu dieser Zeit uns mitteilt. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. So, eine Sache, die ich sehr schätze an unseren Meetings hier, und das ist wirklich nur an den Meetings hier mit dem Online-Stream, normalerweise im Kloster, am Samstagabend ist das nicht so, dass wir also praktisch beginnen, sozusagen umzuschalten vom Alltagsmodus in den Meditationsmodus oder in den erhöhte Aufmerksamkeitsmodus, könnte man auch sagen. Denke, dass das wahrscheinlich für viele von euch ebenfalls hilfreich ist, wenn ihr mitten aus dem Alltag kommt, obwohl heute ist Samstag, die meisten haben wahrscheinlich nicht gearbeitet, aber was natürlich immer arbeitet und in Funktionsmodus ist unser Geist, ne? Der gibt uns eigentlich keine Pause, egal ob Sonntag oder Alltag. Er hat immer was zu melden, immer was zu sagen, immer was vielleicht auch zu kritisieren oder vielleicht auch ab und zu mal ein paar förderliche und wohlwollende Kommentare zu machen in die eigene Richtung. Und eben dieses Umschalten, indem wir mit der Meditation beginnen, soll eben uns erstmal auch bewusst machen, ne, was haben wir mitgebracht, wo befinden wir uns gerade in diesem konkreten Moment, heute Abend, was können wir beiseite legen, ohne große Mühe, ohne große Umschweife, oder was vielleicht natürlich auch ist da, was uns momentan belastet, das ist natürlich auch durchaus möglich, dass das bei der einen oder dem anderen der Fall ist. Aber wir wollen es natürlich nicht beim Umschalten belassen, sondern ich möchte mich gerne so jedenfalls zu Beginn mit dem Thema beschäftigen des Umformens oder der Transformation, so wie es auch genannt wird. Ich werde sehr oft gefragt, und ich glaube, ich habe das auch in diesem Zusammenhang schon mal erwähnt, bei bestimmten Anlässen, vor allen Dingen, wenn wir Besuch haben von außerhalb, an was ich glaube oder an was Buddhisten glauben, generell, dann kann ich natürlich nur sagen, ich weiß nicht, was Buddhisten glauben. Ich kenne zu wenige. Aber was ich glaube, das kann ich sagen und das kann ich auch heute Abend sagen. Ich glaube, dass das menschliche Herz transformiert werden kann, ne? Es kann umgeformt werden. Und diese Transformation, so wie wir das gemeinhin jedenfalls verstehen, ist für die meisten von uns ein gradueller Prozess. Es ist nicht etwas, was von heute auf morgen stattfindet, aber es ist durchaus etwas, was wir bezeugen können, indem wir Anteil nehmen können, wo wir sehen können, ja, ist das jetzt einfach nur eine wunderschöne Idee, vielleicht sogar eine Wunschvorstellung, oder findet dieser Prozess der Transformation wirklich statt? Und wenn er stattfindet, an welchen Kriterien, woran kann ich das eigentlich festmachen, dass sich bei mir was umformt, dass sich etwas umgestaltet, dass etwas anders ist als noch vorab, als noch vor kurzer Zeit oder vor längerer Zeit und so weiter. Vielfach bekommen wir Hinweise von manchen Lehrern, die sagen, ja, wenn du wirklich wissen willst, ob sich was an der grundsätzlichen Ausrichtung deines Herzens oder deines Gemüts verändert hat, dann schau ein bisschen länger zurück. Nicht erst auf gestern oder vorgestern oder letzte Woche, sondern schau ein bisschen länger zurück. Und kannst du dich erinnern an die geistigen und Gemütsgewohnheiten, die du hattest vor 2 Jahren, vor 5 Jahren oder gar vor 10 Jahren? Was waren da so die hervorstechenden Kriterien, die dir wirklich sehr zugesetzt haben, die sehr viel Mühe gemacht haben? Und wo du da oft das Gefühl hattest, ah, das ist unüberwindbar, ich komme einfach damit nicht zu Rande, ne? Dieses Thema des wiederkehrenden inneren Kritikers oder des spontan in schöner Regelmäßigkeit aufschäumenden Grolls oder der Gefühle der Eifersucht und des Neids und der Missgunst und so weiter in bestimmten sozialen Situationen, das hat mich ganz schön gekriegt. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und vielleicht können wir feststellen, dass einiges von dem oder vielleicht sogar alles von dem nicht mehr vorhanden ist, oder wenn ja, dann vielleicht in sehr viel milderer Intensität, und dass die Dauer, in der diese Zustände auftreten, sehr viel kürzer geworden ist und dass ich sehr viel eher in der Lage bin, sie durch mein Bezeugen, durch mein Gewahrsein oder Achtsamkeit eben zu identifizieren. Und dann sind sie innerhalb eines Moments, lösen sich in Luft aus. Weil wir eben gelernt haben im Laufe der Jahre, dass all diese Phänomene, diese geistigen, gefühlsmäßigen Phänomene oder die bedingten Phänomene, wie wir auch gerne sagen, dass die wirklich keine Substanz haben. Die sind nicht wirklich etwas, was unser Herz ausmacht. Sie sind nicht die Substanz oder die Essenz unseres Herzens. Um jetzt mal diese Begriffe zu benutzen zur Abwechslung. Und die Frage natürlich, die dann auftaucht, ist ja, was ist vielleicht, wenn man von Essenz spricht? Oder im Buddhismus herkömmlicherweise sprechen wir natürlich von der Natur unseres Geistes, der Natur oder der wahren Natur sogar unseres Geistes, unseres Herzens oder der Buddha-Natur. Wir alle besitzen nach Aussage von vielen erwachten Meistern die Buddha-Natur. Die bringen wir mit. Die bringen wir mit auf diese Welt. Damit sind wir ausgerüstet sozusagen. Die realisieren wir natürlich nicht bereits im Kinderzimmer oder später im Verlaufe des Heranwachsens und so weiter. Jedenfalls die meisten von uns tun das nicht. 99,9%. Aber dann irgendwann, wenn dann der spirituelle Impuls in uns wach geworden ist oder eine starke innere Sehnsucht über die Beschränkungen, mit denen unser Gemüt und unser Geist geschlagen ist, hinauszugehen oder sich vielleicht die Frage zu stellen, gibt es etwas? Gibt es etwas, was darüber hinausführt oder was transformieren kann, was umformen kann, diese Gewohnheiten, an die ich mich ein liebeslanges Leben lang gewöhnt habe und die meist oder immer wieder in schöner Regelmäßigkeit besetzt sind von negativen Gedanken und Gefühlen. Und die spirituellen Lehren, alle spirituellen Lehren eigentlich, weisen uns darauf hin, dass es möglich ist, dass wir also etwas entdecken können in uns, was also nicht von diesen sogenannten Geistestrübungen oder diesen Befleckungen des Herzens eingenommen ist. Im Gegenteil, dass eben diese Befleckung oder diese Geistestrübung nur vorübergehende Sachen sind. Manchmal benutzt man auch sehr schöne Analogien, man Nebelwolken, die eben dieses ungetrübte, unbeeinträchtigte Herz überdecken, oder eben Befleckungen. Das Wort sagt es ja an sich. Es sind Flecken, die da drauf vorhanden sind, die aber nicht wirklich die wahre Natur unseres Herzens ausmachen. Naja, wenn wir von Flecken sprechen, könnten wir auf die Idee kommen, okay, dann müssen wir uns jetzt daran machen, mal kräftig zu schrubben, ne? Diese Flecken wegschrubben. Die Bilder von, ne? Kleiderreinigung oder so kommen vielleicht, dass man anfängt, dann am eigenen Herzen herumzuschrubben. Und ich glaube, die meisten von uns haben das gemacht. Und wenn ich so diesen Begriff benutze, ne, das deutet natürlich auch darauf hin, dass wir sehr stark unseren Willen benutzt haben, ne, um also das, was uns nicht behagt, was uns zusetzt, was uns herausfordert, uns Probleme macht, mit aller Macht wegzuschrubben. In begrenztem Maße kann das durchaus mal von Erfolg gekrönt sein, aber dieser Erfolg ist sehr, sehr kurzlebig und vor allen Dingen ist er nicht nachhaltig, er trägt nicht. Ne? Sobald wir wieder in unserem normalen Modus zurückfallen, mit Dingen beschäftigt sind, im Alltagsmodus sind, wo wir jetzt nicht so präzise schauen können, wie vielleicht in der formellen Meditation, dann greifen diese alten Gewohnheiten wieder. Und im Buddha Dhamma, also in der buddhistischen Lehre, versuchen wir ja, wenn es irgend möglich ist, mehrgleisig zu fahren sozusagen, also nicht nur eine Strategie zu haben, schlimmstenfalls eine Meditationsmethode, von der wir uns das Allheil erhoffen. Ne? Wenn ich nur also meine Methodik so weit verfeinere, dass also ich sehr, sehr tiefe Formen der Konzentration entfalten kann, dann wird sich irgendwann alles eben in Wohlgefallen auflösen. Aber wie wir ja wahrscheinlich oder ihr auch schon so oft gehört habt, ein sehr, sehr fokussierter Geisteszustand, ein sehr, sehr erhabener Geisteszustand als Konsequenz dieses Fokus, den wir hergestellt haben, ein vertiefter Geisteszustand, ein absorbierter Geisteszustand, der vielleicht sogar Gefühle der Glückseligkeit auslösen mag, der ist ebenfalls nicht, letztendlich nicht zuverlässig. Zugegeben, er enthält eine Botschaft. Dann ist eine Botschaft enthalten, aha, der Alltagsgeist ist nicht der einzige Geist, mit dem wir es zu tun haben. Es gibt also Zustände, es gibt Herzenszustände, Geisteszustände, die sind von ganz anderer Natur. Die sind also nicht von den Befleckungen und den Geistestrübungen beeinträchtigt. Und das ist ja schon mal eine sehr wichtige Information, ne? Eine direkte Information, eben auf Evidenz basierend, ne? Auf eigener Erfahrung. Wir haben die Erfahrung gemacht, aha, der Geist kann plötzlich sehr still werden, sehr ruhig werden. Alle belastenden Dinge sind wie auf Spuk. Es wäre ein Spuk vonstatten gegangen, sind sie verschwunden. Und das Herz ruht in seinem Urzustand, in der Stille, im Unbeträchtigtsein von belasteten Eindrücken. Und da kann man schon mal denken, wow, ne, das ist ja, vor allen Dingen beim ersten Mal, denkt man das wahrscheinlich, wenn sich das Denken einschleicht, das sollte es idealerweise nicht, aber das tut es vielleicht, hätte man aber heute nicht gedacht, dass das möglich ist, dass diese Dimension des Geistes überhaupt existiert. Gehofft habe ich's, vielleicht auch erwartet aufgrund der Information, die ich bekommen habe von irgendwelchen weit fortgeschrittenen Menschen auf dem spirituellen Pfad, aber jetzt habe ich diese Erfahrung selbst gemacht. Und das sollte einem natürlich dann die nötige Motivation geben und zu sagen, ja, da möchte ich natürlich dranbleiben. Und idealerweise entdeckt man dann, okay, das möglichst bald natürlich, das ist eben nur ein Zustand, wunderbar, aber um jetzt mehr Nachhaltigkeit zu haben, um wirklich das Herz umzuformen oder umformen zu lassen, sich transformieren zu lassen, braucht es ein bisschen mehr. Und da braucht es das Element der Weisheit, der Einsicht, die also alle bedingten Zustände, selbst die erhabenen und erbaulichen, die glückseligen, die wunderschönen, tiefen, ruhigen, zutiefst befriedigenden, selbst die sind bedingt und von daher letztendlich nicht zuverlässig. Ja, aber man könnte dann fragen, ja, was ist dann zuverlässig, wenn die nicht zuverlässig sind, im Gegensatz zu den noch weniger zuverlässigen, normalen, alltäglichen Zuständen, die ich erlebe? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und ich denke, jeder einzelne von uns muss das für sich beantworten. Das bleibt uns nicht erspart. Ich erinnere mich, dass ein sehr einflussreicher Lehrer in Thailand das mal einem westlichen Schüler klar machte, der mit diesem Thema zu ihm gekommen war und zu ihm sagte, du musst wirklich lernen, innerhalb deiner Meditationspraxis, deiner spirituellen Praxis, zu unterscheiden zwischen den Zuständen, also den Objekten oder den Phänomenen, die in deinem Gemüt, in deinem Geist, in deinem Herzen auftreten und dem Herzen selbst. Das mag sich zunächst wie ein und dieselbe Sache anfühlen oder so aussehen, aber im Grunde genommen sind das zwei völlig verschiedene Sachen. Und das ist die Richtung, die du in deiner Praxis einschlagen solltest. Ja, dieser Mönch hatte sich bei diesem Meister beschwert, dass er eigentlich ganz gut in tiefe Versenkungszustände eintreten kann, aber er hat immer noch so ein ständig wiederkehrendes, nagendes Gefühl der Unbefriedigtheit, der Unvollständigkeit in sich getragen. Deswegen eben die Konsultation bei diesem einflussreichen Lehrer. Und er hat ihm dann diesen wichtigen Fingerzeig gegeben, also schau, ob du diesen Unterschied sehen kannst oder das in deiner eigenen Meditation wahrnehmen kannst. Und das ist der Hinweis, ne? Das war ganz klar der Hinweis auf eben die Natur des Herzens, ne? Das ursprüngliche Herz, wie unser Lehrer Ajahn Chah auch gesagt hat. Oder das Herz des Gewahrseins, das ist ebenfalls etwas, was von ihm verwendet worden ist, um auf dieses Herz, auf diesen Geist hinzudeuten. Und wiederum, man kann alle möglichen Begriffe, Worte und so weiter dafür verwenden. Die Worte sind es natürlich nicht, sondern wir sollten die Worte, die Hinweise, die verschiedenen Formulierungen einfach als das nehmen, was sie sind. Sie weisen auf etwas hin, ne? Wie mein Finger, der weist hinter mir auf die Buddha-Figur mit dem heiligen Schwein drumherum. Aber das ist nicht die Buddha-Figur. Wenn ihr auf meinen Finger schaut, seht ihr nur den Finger. Ihr seht nicht die Buddha-Figur hinter mir. Ihr müsst also auf das schauen, auf das der Finger hindeutet. Das in Analogie und Anlehnung an eine berühmte Zen-Geschichte, die vielleicht viele von euch gehört haben. Der Finger, der auf den Mond deutet. Das ist nicht der Mond. Das ist nur der Finger, der in die Richtung deutet. Schau da oben am Himmel. Da siehst du den Mond. Schau da, da siehst du die Buddha-Figur. Schau hier, da siehst du das ursprüngliche Herz, das Herz des Gewahrseins, das Herz, was unbefleckt ist und nicht beeinträchtigt von den Geistestrübungen. Und das tun wir also, das versuchen wir jedenfalls zu tun, in diesem Zusammenhang, in dem wir hier praktizieren, uns also darauf auszurichten. Aber es ist nicht die einzige Form der Übung, die wir machen und die einzige Praktik, die wir machen. Es gibt natürlich dann auch die andere Variante, wo wir direkt mit dem Herzen arbeiten, also mit dem, was ich am Ende in diesem ursprünglichen Geist oder in diesem ursprünglichen Herzen spontan manifestiert. Und das sind die sogenannten himmlischen Verweilungen oder himmlischen oder göttlichen manchmal auch, obwohl mit dem Begriff göttlich muss man ein bisschen vorsichtig sein, die himmlischen Verweilungszustände, die sogenannten Brahma-Viharas. Und die sind ausgezeichnet von einer Qualität, die sie alle vier vereint, der Qualität der Grenzenlosigkeit, grenzenlose Manifestation, unbeschränkt in ihrer Ausdehnung, nicht limitiert. Und das ist eben die liebevolle Zuwendung, das Mitgefühl, die Freude oder die anteilnehmende Freude, und dann eben der Gleichmut als ergänzendes, aber sehr wichtiges Element, Weisheitselement. Und diese Dinge, ich sagte gerade, sind spontan, treten spontan aus und müssen nicht mehr gefördert und unterstützt werden, in einem erwachten Herzen. Aber solange das nicht der Fall ist, versuchen natürlich wir auch aktivierend wiederum tätig zu sein, diese Qualitäten, diese Herzensqualitäten zu aktivieren in unserem Leben. Das kann sowohl formell geschehen, indem wir uns das vornehmen, für eine gewisse Phase unserer Meditationsperiode, diese Qualität der Offenheit, der liebevollen Zuwendung, des Mitgefühls, sie auf ganz konkrete Wesen und Personen und so weiter anzuwenden, aber dann sie in die Richtung gehen zu lassen, auf die diese Brahma-Viharas hindeutet, diese Grenzenlosigkeit, die alles und jedes mit einschließt, die sich gegen nichts sträubt, die zu allem und jedem sagt, auch dies gehört dazu, auch dies ist etwas, was von diesen Qualitäten bedacht werden könnte. Warum tust du es nicht, ne? Und versuchst du es nicht? Warum übernimmst du es nicht in dein regelmäßiges Meditationsrepertoire? Du wirst sehen, das wird sehr, sehr förderlich sein. Und es wird sich sehr gut verbinden lassen mit der Praxis des reinen Schauen, des reinen Sehens, des reinen Spürens, der Qualitäten, die wir im jeweiligen Moment im Herz und Gemüt erleben. Ne, das ist nicht das Entweder-Oder, sondern das sowohl als auch. Wir nähren das Herz und fördern diese Qualitäten und es trägt uns näher heran, um eben das zu sehen, worauf dieser berühmte Lehrer in Thailand hindeutete, auf das Herz an sich oder unsere Buddha-Natur oder das ursprüngliche Herz. Das sind jetzt ein paar Hinweise für euch, so ein bisschen in Resonanz zu gehen damit. Vielleicht habt ihr dazu was anzumelden oder sozusagen. Ich werde mich wie immer kurz verabschieden für ein paar Minuten und bin gleich wieder da vor einem leicht veränderten Hintergrund. Also bis gleich.
Ihr seht, ich bin noch derselbe und der Buddha ist auch noch derselbe hinter mir, aber der Hintergrund hat sich ein bisschen verändert. Und ich möchte euch einladen, etwas zu, wir können etwas sagen zu dem, was ich gerade angestoßen habe, dieses Thema, ja, im weitesten Sinne zum Thema von der Transformation, aber ihr könnt auch etwas anderes einbringen, was vielleicht dadurch ausgelöst worden ist, also nicht ausschließlich und eng auf dieses Thema jetzt festgelegt. Also bitte ich, ihr seid eingeladen, euch zu melden. Ich habe euch hier in voller Breite vor mir.
Grüezi.
Grüezi, Peter.
Es tut gut, dich wieder zu sehen.
Ja. Kannst du bitte Hochdeutsch sprechen, sonst hast du einige Leute nicht mit dabei.
Na ja, das kann ich probieren. Können Sie noch ein bisschen sagen über die Beziehung zwischen dieser ursprünglich unveränderliche Herz und Buddha Nature, die Beziehung mit der Praxis von die vier Brahma Viharas.
Ja.
Was heißt das eigentlich in Praxis? Was empfehlen Sie?
Das kann ich natürlich jetzt einen Vortrag geben, einen eigenen Vortrag geben. Ich möchte das natürlich jetzt ein bisschen kompakt halten. Ich stelle einfach eine Rückfrage. Hast du das schon mal probiert, umzusetzen?
Nein, und ich würde gerne und so ein bisschen mehr von einer Einleitung, wie man
okay.
Das macht.
Also, ich fange einfach mit dem ersten an. Die ersten beiden sind eigentlich diejenigen, die man vor allen Dingen in formeller Praxis am leichtesten umsetzen kann. Das ist also Metta und Karuna, also liebevolle Zuwendung und Mitgefühl. Und ich würde es auch ganz gerne noch ansprechen im Hinblick auf die direkte Anwendung, also nicht formell, indem man sich, wenn man sich in Meditation hinsetzt und dann versucht, diese Herzensqualitäten sich manifestieren zu lassen, ne? Sondern direkt im täglichen Leben. Denn es ist ja auch wichtig, dass das etwas ist, was sich dann überträgt in unser tägliches Leben. Also es braucht es auch. Es hat keinen Zweck, wenn wir uns hinsetzen und uns einfach nur eine Suggestionsübung ist, wo wir uns schöne Dinge suggerieren und möge mein Herz von dieser grenzenlosen Liebe oder diesem grenzenlosen Mitgefühl erfüllt sein. Aber es hat keine Übertragung in meine täglichen Lebensumstände. Oder ich hoffe, dass es irgendwann Klick sagt und dann ist dieses unermessliche Gefühl vielleicht da. Ich denke, diese Hoffnung ist sehr fragwürdig. Ob zum Beispiel, wenn wir uns Metta nehmen, die liebevolle Zuwendung, die kann man ja direkt anwenden auf die eigenen Geistes- und Gemütszustände, vor allen Dingen eben die wir nicht mögen, die wir ablehnen, die wir hassen. Durchaus verbunden, in Verbundenheit mit gewissen Selbstbildern, die wir ablehnen, nicht mögen oder hassen sogar. Ne? Das soll es ja geben. Ne? Habe ich schon das Öfteren von gehört. Und eine sehr praktische Herangehensweise ist also diese Übersetzung von Metta als liebevolle Zuwendung oder liebende Güte oder Güte, Allgüte, mehr zu sehen als eine Geisteshaltung, eine Gemütshaltung, nicht mit Widerstand oder Aversion gegenüber dem zu reagieren, was jeweils im eigenen Gemüt, im eigenen Geist auftaucht. Und das ist natürlich etwas, woran man sich erinnern muss im Alltag. Ne? Wenn ich durch irgendwie eine Situation gerate und jemand kommt mir irgendwie provokativ oder schräg oder ich sehe irgendetwas, was mich sehr, sehr negativ anspringt, dann ist dann diese Verbindung da, ist das unmittelbar da, dass ich sage, okay, ich komme jetzt nicht in einen negativen Vortex von negativen Gedanken, Gefühlen rein, sondern ich sehe, okay, das, was ich sehe oder was ich höre, was mir entgegenkommt, ich mag das nicht, ich habe mir das auch nicht gewählt, aber wir haben nicht die freie Wahl, was uns im Leben geschieht, ne, was uns entgegenkommt, an angenehm und unangenehm, vor allen Dingen auch nicht an unangenehm. Das heißt also, okay, das, was ich sehe oder höre, ist unangenehm, aber ich brauche keine Aversion dem gegenüber zu zeigen. Und diese Aversion zeigt sich ja meistens nicht nur gemütsmäßig, klar, das kann man auch feststellen, wenn man halt die Präsenz hat gegenüber dem eigenen Gemüt. Und es zeigt sich vor allen Dingen dann ganz stark in den mentalen Zusatzkommentaren, in diesem, was der Buddha als Papancha bezeichnet hat, dieses Conceptual Proliferation, das ist ein sehr schönes englisches Wort, das kann man gar nicht so gut ins Deutsche übersetzen, dieses Ausufern, ne, des Geistes. Also wird von irgendetwas getriggert, wie man heutzutage neudeutsch sagt, etwas Negatives, und dann führt das zu diesem diese Endlosspirale. Und da wäre eben es sehr hilfreich, wenn man sich dann daran erinnern könnte. Und Sati hat ja auch, Sati in seiner ursprünglichen Bedeutung, heißt ja auch, sich zu erinnern. Und natürlich gemeinhin in der Anwendung, jetzt in den Achtsamkeitslehren, sprechen wir nicht von Erinnerung, aber es hat immer auch dieses Element, ne? Wir sollten uns immer auch wieder daran erinnern, dass wir diese Qualität der Geistesgegenwart, der Präsenz besitzen, dass uns niemand das eigentlich wegnehmen kann. Nur unsere eigene Ignoranz, unsere eigene Blindheit führt uns immer wieder dazu, dass wir vergessen, in dieser Präsenz, in diesem wachen, aufmerksamen Zustand zu verweilen. Und ich würde es noch nicht mal sogar als Zustand bezeichnen, sondern eigentlich sollte es mir eine Geisteshaltung werden. Denn Zustände sind ja, wie wir eben ja auch gesagt haben, sehr unzuverlässig, sehr vergänglich und nicht haltbar. Wir können sie nicht einfrieren oder konservieren, irgendwelche Weggläser sperren oder so. Sondern Unsere geistige Haltung, denke ich, wäre sehr wichtig dabei. Wenn ich mir das also vornehme, also nicht in Aversion gegenüber dem auf das zu reagieren, was mir entgegenkommt an potenziell Negativen, dann habe ich bessere Karten. Und wenn ich das dann noch unterstütze mit einem Kultivieren eines offeneren, weiteren, liebevolleren Herzens, und das kann man eben tun mit der traditionellen Metameditation, ne, wo man also bei sich beginnt und dann diese Herzensenergie ausdehnt auf Menschen, die einem nahestehen, die einem weniger nahestehen, die einem sogar feindlich oder negativ gegenüberstehen und dann eben letztendlich diese Grenzenlosigkeit, ne, dass dann das Herz in der Meditation weit werden lässt und die ganze Welt umfasst mit all ihren Wesen, mit all ihren fühlenden Wesen. Nicht nur die Menschen, auch die Tiere sind damit eingeschlossen. Also so wäre jetzt mal eine kompakte Einstiegsantwort zu geben auf deinen Kommentar, ne? Wäre so der Einstieg. Und mit Mitgefühl natürlich, im Mitgefühlsaspekt, wenn wir Karuna Mitgefühl praktizieren und es anwenden wollen, braucht es auch immer den Aspekt der liebevollen Zuwendung gleichzeitig. Oder wenn das vielleicht zu stark klingt, ich sage immer, Mitgefühl braucht die empathische Zuwendung. Die empathische Hinwendung an ein anderes Wesen. Manche Leute denken ja, oder ich habe es oft gehört, Empathie wäre das Gleiche wie Mitgefühl. Ich würde das wirklich unterscheiden. Empathie ist die Verbindung, die man herstellt, die Bereitschaft, resonanzfähig zu sein zu dem, was da kommt. Ja? Und Mitgefühl kümmert sich konkret um das, was leidvoll ist, was unangenehm ist, sowohl in uns als auch leidvoll in unserem Gegenüber. Das ist also eine Aktivität, denn die Empathie stellt einfach nur diesen, man könnte sagen, Status quo her. Ich bin in Verbindung, ich bin eingeschaltet, ich habe angeschaltet. Okay, was hast du mir zu sagen? Was kommt jetzt? Ich versuche in einem nicht wertenden, vorurteilslosen, offenen, freien Gewahrsein dir gegenüberzutreten. Das hört sich jetzt bombastisch an. Aber es sind auch nur Worte und Hinweise auf eben diese Grundhaltung. Also auf diese Art und Weise würde ich jetzt mal einfach so sagen, als Einstiegsantwort auf deinen Kommentar, Peter. Ja, wenn das erstmal genügt.
Ja, okay. Super.
Das war gern geschehen.
Danke Ihnen.
Okay. Ihr seid immer noch eingeladen. Ich will mir gerade was zu trinken in der Zwischenzeit. Auch die Leute hier im Raum sind eingeladen. Ihr braucht nicht einfach nur Konsumenten zu sein. Ihr könnt auch aktiv teilnehmen. Die Leute da draußen, hier draußen auf dem Schirm, die können euch hören. Da ist so eine sehr ungewöhnliche Wahrnehmung für mich, eine Viererbank. Kein Animieren, nur visuelle Wahrnehmung, eine Viererbank. Aber hier ist jemand, das ist Heinz Dieter, ne?
Ja.
Ja.
Ja, vielen Dank für die Lehre, den Lehrvortrag. Nur mal als empirische Beobachtung, einige Bereiche widersetzen sich der Transformierung mehr als andere in meiner Erfahrung.
Ja.
Also zum Beispiel kann ich sagen, der Fahrer, der mich auf der Autobahn abschneidet, den Weg abschneidet, das regt mich nicht mehr auf.
Ja. Einen Moment, habt ihr gehört? Könnt ihr den gut hören? Was er sagt? Sehr gut, Sie hören mich gut. Okay.
Das hat mich vor 15 Jahren noch aufgeregt, aber das passiert nicht mehr.
Das ist ein sehr gutes Beispiel.
Ja.
So oft vor.
Aber Lust am Essen, mehr als nötig.
Ja.
Das ist schwieriger zu, habe ich in meiner Erfahrung schwieriger zu transformieren.
Ja.
Also meine Interpretation ist ein bisschen, ich habe aufgehört, ein Glas Wein mit dem Essen zu trinken vor 7 Jahren oder so oder mehr. Das heißt kein Problem. Aber es gibt so ein bisschen Sense Desire, also Lust an, nicht?
Ja.
Und das hat sich so alles auch, das Salatdressing muss genau richtig sein, das Müsli am Morgen muss genau richtig sein.
Mhm.
Und wenn nicht, dann ist Frustration da.
Ja.
Also da ist mehr Resistenz an der Transformation. Es gibt ja diese Unterscheidung.
Ich kenne das alles, was du beschreibst.
Ja, ja.
Das eigene Morgen.
Ja gut, ich stelle das einfach mal so hin.
Ja.
Vielleicht haben da ja andere, da haben sie Erfahrungen.
Also jetzt ist dein Hinweis auf, ist jetzt besonders ein Thema mit dem Thema Verlangen, Gier. Ja?
Ja.
Okay. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt dabei bei diesem Thema, was, weiß nicht, du kannst mir bestätigen oder sagen, ich liege daneben, in diesem Thema, es ist ja dieses Thema, im Buddhismus haben wir dieses Wort Tanha, ne, für Begehren. Ja. Eigentlich bedeutet es Durst, ne? Und es bedeutet natürlich im umfassendsten Sinne jeglicher Durst, jegliches Sinnesbegehren in jeglicher Form. Aber nun gibt es natürlich sinnliches Begehren, Wünsche, wir haben Wünsche, ne? Wir wollen natürlich, wenn man uns fragt, was möchtest du gerne essen, dann sagst du deinen Wunsch und sagst du, was du gerne essen möchtest oder was du gerne trinken möchtest. Und auf der alltäglichen Ebene ist das eigentlich was ganz Selbstverständliches. Es geht ja auch nicht auf diese Art und Weise, dass wir uns wunschlos machen, dass wir keine Wünsche mehr haben oder Vorlieben sogar auf der Ebene. Vorausgesetzt, sie sind ethisch einwandfrei, sind nicht ethisch fragwürdig. Ne? Aber dann kommt natürlich was dazu, das könnte man vielleicht mit, eben im Englischen gibt es das schöne Wort Craving, das ist dann so ein, fast so ein zwanghaftes Verlangen, dass man also immer, es muss auf eine bestimmte Art und Weise sein. Es ist Essen muss auf eine bestimmte Art und Weise immer wieder so sein und so weiter, wie ich mir das ganz genau wünsche. Und wenn es nicht so ist, dann bin ich unwahrscheinlich frustriert oder enttäuscht oder ich mag gar nicht mehr am Ende. Kann auch sein. Aber ich denke, das lässt sich auf jeden Fall, also dieses Zwanghafte, das lässt sich auf jeden Fall überwinden. Es ist auf jeden Fall möglich, das zu regulieren. Und das kann man natürlich nur indem man, wenn man in so Situationen ist, wo das ausgelöst wird, also zum Beispiel man steht am Buffet hier, das kannst du morgen gleich hier im Kloster ausprobieren und was das mit dir tut. Und dann anstatt gleich so diesen visuellen, vielleicht auch ja den Geruchsempfindungen zu folgen, so weil die sind natürlich, Geruch zum Beispiel ist etwas, was so stark und direkt ins Gehirn geht und etwas auslöst, das ist oft kaum bemerken, ne? Aber einfach bei diesen, nicht nur bei diesen Sinneseindrücken verweilen, sondern auch bei dem Körpergefühl. Während du dir dann etwas auf den Teller tust, ne? Und dann zu beachten, was brauche ich? Und, ne? Was brauche ich? Und was suggeriert mir meine Gier zum Beispiel? Ne? Also dieses schöne englische Sprichwort, es gibt genug, there's enough for everybody's need, but not everybody's greed.
Mhm.
Das gilt auch sogar für uns individuell. Für meine Bedürfnisse ist eigentlich immer gesorgt. Aber für meine Gier ist eigentlich immer so ein Gefühl, ist nie genug eigentlich. Okay, ich kann mich dann zwar so vollstopfen, dass nichts mehr reinpasst. Das ist natürlich dann wieder, dann haben wir natürlich eine Lektion bekommen. Da fühlen wir uns nicht so gut. Wir haben am Ende feststellen, ich habe es wieder übertrieben, bin wieder übers Ziel hinausgeschossen. Deswegen also sowohl währenddessen vorher als auch ne, während des Prozesses der Nahrungsaufnahme dann möglichst diese Körperbewusstheit nicht auszuschließen. Und die gedanklichen Aspekte sind in der Situation, in der konkreten Situation nicht so entscheidend. Aber es ist natürlich nicht leicht. Vor allem vielleicht auch hier, in einer besonderen Situation, im Kloster zu Gast zu sein und dann nur 2 Mahlzeiten am Tag zu haben und statt die gewohnten 3 oder gar mehr. Und dann ist es eigentlich eine wunderbare Einladung, um das so ein bisschen mehr zu testen, genauer zu testen. Weil es bringt so ein bisschen mehr Intensität rein. Ne? Wenn ich 5, 6 Mahlzeiten am Tag habe, dann Und da habe ich nicht sehr viele Möglichkeiten, ne? Weil ich einfach nur meiner Lust folge, meinen Impulsen folge, die mich jetzt mal wieder in Richtung Kühlschrank dürften lassen. Manche Leute ja sogar nachts, die stehen nachts auf und müssen dann was zu sich führen. Das ist natürlich ganz schlimm, das ist also ein Alarmzeichen, eine rote Flagge, wenn man nachts zum Kühlschrank geht oder an die Cookiebox oder was auch immer es ist. Also da ist Körpergewahrsam, Körperachtsamkeit ein unwahrscheinlich gutes Hilfsmittel, um diese Signale zu bekommen. Den Drang auch. Die Gier ist ja nicht nur eine mentale Sache. Also die wird, wenn sie dann hier reingeht, wird diese regelrecht physisch. Ich muss das haben. Und dann spürt man einen regelrechten Drang im physischen System, das sich dann auch zu genehmigen, was die Gier einem suggeriert. Ist ja klar. Also das sind so Sachen, womit man sehr gut so ein bisschen sich vertraut machen kann. Auch eben neben diesen Unterschied wichtig hinzukriegen zwischen, was ist mein Bedürfnis, ganz konkretes menschliches Bedürfnis, wir müssen jeden Tag essen, auch was ist meine Reaktion, ist meine Lieblingsspeise da oder nicht? Ich bekomme fast nie meine Lieblingsspeise, schon seit über 30 Jahren. Ich denke gar nicht mehr so in die Kategorien. Ich merke natürlich noch, was mir mundet, was mir schmeckt. Ich denke, oh, das ist lecker, das ist angenehm. Ne? Aber so, ich denke nicht mehr in Kategorien wie Lieblingsspeise oder nicht Lieblingsspeise, sondern okay, das, was hier im Angebot ist, nehme ich dankbar an. Und der Rest ist einfach Arbeitsmaterial. Ne? Ob Aversion aufsteigt oder mehr. Ne? Wenn dann die große Eiscreme-Ladung auf dem Tisch steht, dann kommen dann so solche Signale. Ja, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ja? So als kleiner Einstieg. Okay. Vielleicht können wir, das Ganze ein bisschen abzurunden, noch für ein paar Momente in Stille schließen, mal einen ungewöhnlichen Abschluss nehmen, ja? Ihr braucht euch jetzt gar nicht in eine andere Sitzhaltung zu begeben, sondern einfach nur kurz nochmal die Augen zu schließen und das ganze Revue passieren lassen, was ihr jetzt gerade gehört habt, gezeugt habt. Wie das euch bewegt hat, ohne jetzt weiter im Oberstübchen dem noch groß weiter nachzugehen. Wir haben gesprochen über die Möglichkeit der Transformation, des Umwandelns, wie realistisch halte ich das, halte ich diese Möglichkeit für mich? Was habe ich bereits erkannt, gesehen als vielleicht negative, abträgliche Verhaltensgewohnheiten, gedankliche Muster, emotionale Muster, die sich schon gewandelt haben, die nicht mehr diese Macht über mich ausüben, wie sie noch vor einiger Zeit gewesen ist. Wir können uns daran erfreuen, in diesem Gedanken. Anstatt immer zwanghaft auf die noch nicht erledigten Dinge zu schauen, auf all die unerlösten Dinge, problematischen Dinge und so weiter. Und auf das, was bereits transformiert, umgewandelt worden ist. Und dann von unserem eigenen Herzen aus wenn ihr dann für ein paar Momente mit eurem Herzen in Kontakt tretet, also den physischen Ort, das Chitta, das Herz Geistes, wie wir dazu sagen. An unseren wohlwollenden und förderlichen Gedanken, Gefühle um uns selbst und an die Menschen, die Wesen richten, die uns so nahestehen, als auch weniger nahestehen. Auch die leidenden Wesen, die, von denen wir wissen, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, oder konkret auf der Welt, wo es so viel Ungemach gibt, so viel Krieg, Gewalt, Menschen, die aus ihren Heimatländern flüchten müssen, Menschen, die hungern, Menschen, die nicht kein sauberes Wasser zu trinken haben und so weiter. All diese können wir einschließen in der Ausdehnung von unserem wohlwollenden Herz. Wir sehen diese Welt nicht als perfekt an, natürlich, aber wir können einen Impuls setzen, in unserem eigenen Herzen, in Richtung all dieser Wesen, möge sie in Wohler gehen, mögen sie frei sein, so jeglicher Form von Gier, Hass und Unwissenheit, mögen sie jegliches Leid transformieren. Genauso wie ich selbst die Absicht hege, mein eigenes Herz zu befreien von diesen drei Toxinen, Herzenstoxinen und ebenfalls den Weg des Transformierens, des Umgestaltens, Umformen des Herzens zu gehen. Mögen wir alle das wahre Herz, das erkennende Herz, das Herz des Gewahrseins, die Buddha Natur in uns selbst entdecken. So, ich habe mein Glöckchen jetzt nicht neben mir unmittelbar und möchte euch bitten, Augen zu öffnen und euch in eurem Raum zu orientieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Haltet euch kühl, vor allem in den Kopf, aber haltet das Herz warm. Ne? Das Herz muss warm bleiben. Der Kopf muss kühl bleiben, dann kommt das gut. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.